Im Alter selbstbestimmt und sorgenfrei leben. Mit der Sicherheit, jederzeit gut umsorgt zu sein. Dies ermöglicht Ihnen die Residenz am Kurpark in Schlangenbad. Hier finden Seniorinnen und Senioren nicht nur ein Zuhause, sondern auch Lebensqualität, Gemeinschaft und Geborgenheit. Weitere Informationen erhalten Sie bei einem persönlichen Besichtigungstermin oder unter www.residenz-rehbein.de.
Reingehört. Ein Podcast der VRM. Lange hat die Zeller Brücke bei Bad König im Odenwald für Aufregung gesorgt. Und mindestens 2 Jahre wird sie das auch noch. Dann soll der Neubau stehen. Ein wichtiger Schritt dorthin war Ende Juli die Sprengung der alten Brücke. Die Redaktion war vor Ort dabei, ob im Livestream, Live-Ticker, mit Interviews oder auch bei den Menschen, die vorübergehend ihre Häuser verlassen mussten. Wir berichten heute, wie das ablief, welche Herausforderungen es gab und wie die Redaktion damit umging. Darüber hinaus blicken wir auf die neuesten Entwicklungen rund um den geplanten Neubau. Wir haben Reingehört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Mein Name ist Lutz Reubold. Ich bin heute mit Redakteurin Julia Kühhirt im Studio. Sie ist seit der Sperrung der Zeller Brücke in die Berichterstattung involviert und war auch am Tag der Sprengung mit im Einsatz. Hi Julia, schön, dass du heute im Podcast dabei bist. Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, hi Lutz. Danke dir für die Einladung hier ins Podcaststudio. Ja, ich bin Julia Kühhirt. Ich bin Redakteurin beim Odenwälder Echo, jetzt schon fast 2 Jahre im Oktober. Und zuvor habe ich mein Volontariat bei der VRM gemacht.
Julia, der 30. Juli hat den Odenwald wortwörtlich erschüttert. Wie würdest du die Bedeutung dieses Tages für die Region einordnen? Journalistisch, aber auch gesellschaftlich?
Also aus journalistischer Sicht war das auf jeden Fall der Höhepunkt, auf den wir 3 Monate zuvor schon hingearbeitet haben. Wie du weißt, wurde am 29. April die Brücke gesperrt und gerade mal 3 Monate danach folgt die Sprengung. Und zwischendrin ist so viel passiert, da war die Sprengung jetzt sozusagen auch ein richtiger Meilenstein in der jüngsten Geschichte der Zeller Brücke. Denn es geht ja nun auch weiter, jetzt wo die Zeller Brücke nicht mehr da ist. Und gesellschaftlich gesehen war die Sprengung der Zeller Brücke auf jeden Fall eine Erleichterung für die Menschen im Odenwaldkreis, in Bad König, vor allem in Zell und vor allem auch für die Pendler. Denn nach der Sprengung der Zeller Brücke konnten die Bahnschienen schnell wieder freigeräumt werden und die Odenwaldbahn konnte ihre Fahrt wieder aufnehmen. Und auch der Fahrradweg bzw. ein alternativer Fahrradweg steht jetzt den Radfahrern im Odenwaldkreis wieder zur Verfügung. Es war also einfach wichtig für die Bürger, dass das ganze Vorhaben so schnell eben abgewickelt wurde.
Bevor wir auf den Tag der Sprengung selbst schauen, wie liefen die redaktionellen Vorbereitungen im Vorfeld ab? Wie hat sich die Redaktion organisiert und wer war dann auch wie im Einsatz?
Also so eine Sprengung einer Brücke hat man in der Redaktion nicht alle Tage. Das war eigentlich für uns alle im Team ein großes Highlight, auch als Journalisten. Und das braucht eben viel Planung, wie man an so ein Ereignis journalistisch rangeht. Denn man muss aber auch immer noch flexibel sein und auf die Situation reagieren. Es kann ja auch was schiefgehen. Unsere Redaktion des Odenwälder Echos besteht aus 5 Redakteuren und Redakteurinnen. Und eine Kollegin war an dem Tag bei den Evakuierten, also die Menschen, die ihre Häuser verlassen mussten, weil die Häuser in dem Sperrradius von 250 Meter um die Brücke sich befanden. Und unser Reporterchef Jörg Schwinn, der war dann selbst vor Ort bei der Sprengung mit dabei, beziehungsweise in dem Pressebereich, der da aufgebaut wurde. Und ich habe von der Redaktion in Erbach aus live getickert. Und eine Kollegin, die hat sich um das ganze Tagesgeschäft gekümmert. Denn klar, hat vielleicht ganz Hessen auf die Zeller Brücke geschaut, aber trotzdem geht das Tagesgeschäft im Journalismus ja weiter. Und eine Kollegin war im Urlaub und deswegen haben wir auch noch Unterstützung bekommen. Zum Beispiel aus der Stadt und der Südhessen-Redaktion waren 2 Kollegen mit vor Ort bei der Sprengung und natürlich auch die Bewegtbildredaktion sowie Fotografen. Wichtig war an dem Tag für uns eine klare Aufgabentrennung und dass jeder weiß, wer wofür zuständig ist. Das hat auch sehr gut funktioniert. Das war eine ausgesprochen gute Teamleistung und darauf sind wir auch sehr stolz.
Gab es in der Planung dann besondere Herausforderungen oder Unsicherheiten?
Also besonders war an diesem Tag vor allem die Erreichbarkeit der Schauplätze. Denn ab 8 Uhr war der Verkehr durch Zell gesperrt. Also man musste einen großen Umweg fahren, um nach Michelstadt zu kommen. Zu dem Pressebereich selbst konnte man nur von Michelstadt aus hochfahren und das auch nur bis 10 Uhr. Und mit den Evakuierten, die sich im Café Ort eingefunden haben in Zell, gab es eben noch einen weiteren Schauplatz zusätzlich zu der Sprengung selbst, den wir eben mit abdecken mussten. Und zwar aber von vornherein klar, wir wollen das Geschehen bestmöglich live begleiten und den Usern eben von allen Schauplätzen berichten können in Wort, Bild und Ton.
Lasst uns auf den Morgen der Sprengung schauen. In der Redaktion ging es für euch um 6 Uhr morgens mit dem Live-Ticker los. Zu der Zeit wurden in Zell auch schon die ersten Anwohner aus ihren Häusern gebeten. Wie früh wart ihr da vor Ort und welche Aufgabe hattet ihr?
Wir waren tatsächlich von Anfang an, also 6 Uhr im Einsatz. Meine Kollegin Sandra Bräunig war sogar schon, ich glaube, um 5:45 bei den Einsatzkräften, bei der Besprechung dabei, bevor es dann eben losging, die Evakuierten an ihren Häusern abzuholen beziehungsweise zu schauen, ob sie denn noch zu Hause sind und sie natürlich dann darum zu bitten, den gesperrten Bereich zu verlassen. Im Anschluss hat die Kollegin dann im Caféort eben die Zeit mit den Evakuierten überbrückt und von dort aus das Geschehen verfolgt. Und du warst ja auch mit dabei. Wir haben zusammen ab 6 Uhr in Erbach den Live-Ticker bespielt mit allen wichtigen Entwicklungen und das dann eben auch bis zum frühen Nachmittag. Die Sprengung war ja um 11 Uhr, aber danach ging es ja noch weiter und dann kamen auch die Artikel von unseren Kollegen, die bereits ab 9 Uhr etwa vor Ort im Pressebereich waren und die ersten Interviews geführt haben. Da kam ja auch noch nach der Sprengung Nachrichten weiter bei uns ein.
Ja, wie gerade schon angesprochen, wurde die Sprengung dann live begleitet mit Livestreams, Interviews, Ticker und dann auch auf Social Media. Wie lief das technisch und redaktionell ab? Gab es eventuell auch unerwartete Probleme oder kam es dann zu Überraschungen?
So ein Event, ich finde, das kann man von diesem Tag schon sagen, so kann man das schon bezeichnen, lebt natürlich davon, dass es immer wieder Updates zu den aktuellen Entwicklungen gibt. Und die Kollegen, also die Kollegin Sandra Bräunig mit dem Fotografen Sascha Lotz, waren ja bei den Evakuierten und die haben uns durchgehend mit Videos, Fotos und Beobachtungen versorgt, die dann alle im Live-Ticker auf Facebook und Instagram veröffentlicht wurden. Und wir beide standen dafür ja auch durchgehend im Austausch mit der Online-Redaktion, um das eben alles zu koordinieren. Und auch, um den Ticker immer wieder mit einem neuen Dreh vermarkten zu können, zu pushen zu können und dass die neuesten Infos dann immer bei den Lesern auch ankommen. Auch die Kollegen, die am Sprengort waren, haben versucht, so gut es ging, uns mit Fotos, Informationen und Videos zu versorgen. Das war aber gar nicht so einfach, weil das Internet dort im Odenwald, unweit von der Ziller Brücke, leider gar nicht so gut ist. Deswegen kamen manche Sachen einfach zeitverzögert bei uns an. Und unser Fotograf Guido Schiek, der damit vor Ort war, ist dann regelmäßig etwas abseits gegangen auf einen kleinen Hügel. Da war das Internet ein bisschen besser und hat dann versucht, uns wenigstens ein paar Fotos noch schicken zu können. Die Information haben wir uns dann telefonisch eingeholt. Also es ging dann schon irgendwie. Was die Live-Übertragung per Video angeht, da gab es dann glücklicherweise keine Probleme. Also der Livestream ist wie geplant einige Minuten vor 11 Uhr live gegangen und hat die Sprengung übertragen.
Es sind bei einem derartigen Event dann auch immer viele Akteure dabei, auch aus der Politik. Ich habe mir sagen lassen, der zuständige Sprengmeister ist da wahrlich auch kein Unbekannter in der Branche, der scheint ein bunter Hund zu sein.
Ja genau, der Sprengmeister Eduard Reisch hat ja auch die Salzbachtalbrücke gesperrt. Der war natürlich vor Ort, genauso wie sein Team von der Sprengfirma. Aber in dem Pressebereich war auch wirklich die Hölle los. Neben unseren Kollegen vom Echo bzw. der VRM war auch andere Presse vor Ort, beispielsweise der Hessische Rundfunk, FFH, dpa und die regionalen Studios von RTL und Sat.1. Und ja, dann natürlich auch Vertreter aus der Politik, beispielsweise allen voran natürlich der Bürgermeister von Bad König, Frank Hofferbert, aber auch der Odenwälder Landrat Frank Matiaske und der hessische Verkehrsminister KW Mansori. Und natürlich waren auch weitere Pressesprecher vor Ort, beispielsweise Bernd Hochstetter von der Polizei in Südhessen, der Präsident der IHK Darmstadt Rhein-Main-Neckar Christian Höst, aus der Wirtschaftsperspektive sozusagen, Arno Kremer, der ist Fachdezernent Bau für Südhessen von Hessen Mobil und natürlich, wie ich schon eingangs erwähnt habe, die Sprengfirma selbst und die Sprengbeauftragten.
Hat am Ende dann alles so funktioniert, wie ihr es euch vorgestellt habt?
Also wir sind sehr zufrieden damit, wie wir das als Team gestemmt haben. Das ist bzw. war ein außergewöhnliches Event, das auch für uns als Journalisten eben nicht alltäglich ist. Die Zusammenarbeit untereinander hat meiner Meinung nach auch sehr gut geklappt. Einzig, dass die Internetverbindung und dadurch auch die Kommunikation mit den Kollegen vor Ort bei der Sprengung etwas eingeschränkt war, das ist natürlich ärgerlich. Aber da konnten wir in diesem Moment einfach wirklich nichts dran ändern. Im Endeffekt hatten wir einen Live-Ticker, der von den Usern sehr gut genutzt wurde. Wir hatten einen Livestream, den viele Menschen angeschaut haben und wir hatten eine vielseitige Berichterstattung in Print und online.
Kommen wir zur Sprengung selbst. Lief alles nach Plan? Und wie haben die Einsatzkräfte sowie Fachleute das Ergebnis am Ende dann bewertet?
Also es ist ja schon ein bisschen verrückt, wenn man sich vorstellt, dass die Sprengung der Brücke an sich ja nur wenige Sekunden gedauert hat. Fakt ist aber, die Brücke ist so in sich zusammengefallen, wie sie sollte, und auch die Häuser der Evakuierten blieben unbeschädigt. Noch dazu hatte die Evakuierung am Morgen reibungslos funktioniert, wie die Polizei mitgeteilt hat, und viele Anwohner haben tatsächlich schon, bevor die Einsatzkräfte ihren Kontrollgang gemacht haben, ihre Häuser verlassen und sich zum Teil im Café Ort oder eben anderswo eingefunden. Was auch beeindruckend ist, die Mitarbeiter der Baufirmen haben extrem schnell die Gleise freigeräumt und das Abbruchmaterial abtransportiert. Bereits eine Woche nach der Sprengung, also Anfang August, war von der ursprünglichen Brücke von dem Bauwerk nichts mehr zu sehen. Seit dem 18. August fährt auch wie geplant wieder die Odenwaldbahn über die Gleise dort. Das freut natürlich insbesondere die Pendler.
Was die Menschen im und um den Odenwald nun besonders interessieren dürfte, ein Blick nach vorne. Wie geht's jetzt weiter mit der Zellerbrücke, mit dem Neubau, und wie sind da die aktuellen Entwicklungen?
Also ursprünglich wollte das Sprengunternehmen Reisch das Areal um die alte Zellerbrücke eben bis spätestens Mitte September freigeräumt haben. Das haben die in einem Pressetermin vor Ort erzählt. Wahrscheinlich sind die auch schon deutlich früher fertig bei dem Tempo, was da an den Tag gelegt wird. Das muss man einfach sagen. Außerdem wurde bereits die Ausschreibung für den Neubau der Brücke veröffentlicht. Planung und Neubau soll eben an ein und dieselbe Firma übertragen werden. Das heißt, auch dadurch könnte der Prozess nochmal beschleunigt werden. Es könnte doch nochmal alles schneller gehen. Bis Anfang November läuft die Ausschreibung. Da haben die Firmen Zeit, sich zu bewerben. Und angestrebt ist dann eben auch die Beauftragung dieser Firma noch in diesem Jahr. 2026 soll dann eben der Neubau der Brücke starten.
Damit kommen wir auch schon zum Ende der Folge. Julia, hab vielen Dank, dass du uns heute diese interessanten Einblicke gegeben hast.
Vielen Dank, Lutz, für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Tschüss.
Ciao.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.